Hallo und herzlich willkommen zu Immobilien und Rente, einem Podcast der Firma DGIF. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema für Sie, und zwar die Prognose des Immobilienmarkts 2023. Steigende Zinsen, Rekordinflation, hohe Kosten für den Neubau. Führt das alles dazu, dass die Immobilienblase jetzt endgültig platzt? Ob das so ist, sehen Sie in diesem Video. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Prognosen. Ihr dürft eine Prognose abgeben.
Ich habe Glaskugel habe ich mitgenommen.
Für dieses Jahr, fürs nächste Jahr, für die nächsten 10 Jahre.
Nein. Okay.
Nein, wir belassen es bei diesem Jahr und wir geben vielleicht einen kleinen Ausblick aufs nächste Jahr.
Ich habe viel gelesen zu dem Thema.
Oh, super. Perfekt. Sehr gut vorbereitet.
Ich habe eine Meinung dazu.
Aber? Hebst du auf.
Ich heb's mir auf.
Hebst du auf. Wir fangen ganz einfach an. Status quo. Was seht ihr auf dem Markt? Wie haben sich die Preise in den letzten Wochen, Monaten bewegt? Wir sind jetzt Mitte Februar 2023. Was habt ihr da so gesehen? Genau, die letzten Wochen, Monate, Stand jetzt und vielleicht einen kleinen Ausblick, was ihr denkt, was in den nächsten Monaten passieren. Hebt euch bitte die komplette Prognose für 2023 für die nächste Frage dann entsprechend auf.
Stichwort Findungsphase, würde ich sagen. Also Findungsphase zwischen denjenigen, die die Immobilie anbieten, Verkäufer, und denjenigen, die die Immobilie erwerben möchten, die Käufer. Und hier waren die gegenseitigen Erwartungshaltungen in den letzten Monaten schon sehr weit auseinander. Die Verkäufer haben in Anführungsstrichen alten Welt gelebt. Ich bezeichne sie als 2021er Welt oder Anfang 2022 vorm Krieg, ja, vor Ukraine-Krieg. Wo man eigentlich mit riesen Preise erzielt hat. Ne? 10-jährige Preisrallye hinter uns und immer mehr, immer mehr. Und die Käufer im Jahr 2022 nach dem Anstieg der Zinsen auch, ja, Leitzins aktuell oder ist von 0% oder sogar Minuszinsen jetzt bei 3%, Tendenz sogar nochmal steigend. Ja, kann man sich dann ausrechnen, was die Finanzierungszinsen bei den Banken sind. Die müssen ja auch ein bisschen Geld verdienen. Ja, das geht dann wahrscheinlich Richtung 3,5-4%. Ja. Die rechnen, das ist eine ganz, ganz einfache Rechnung. Wenn die sagen, ich gehe zur Bank und möchte eine Finanzierung aufnehmen, da kommt eine ganz andere Rechnung raus wie davor. Ja, wenn früher die Zahl 1.000 rausgekommen ist, jetzt kommt die Zahl 3.000 zum Beispiel raus. Und woher nehmen? Und da waren viele Fragezeichen im Kopf, vor allem auf der Käuferseite. Und das haben die Verkäufer entweder nicht verstanden oder nicht verstehen wollen, ja, beziehungsweise festhalten wollen an der alten Welt. Und das hat halt dazu geführt, dass vor allem 2022 da habe ich eine super Info von der Sachbearbeiterin eines Notars, die zu mir gesagt hat, wissen Sie, Herr Imren, bis 2021, also habe ich, glaube ich, unzählige Überstunden aufgebaut. Unzählige, also wo es nicht mehr möglich ist, die abzubauen. Ich habe teilweise auf Urlaub verzichten müssen, weil einfach so viel los war im Notariat, vor allem auch was Immobilien, Kaufverträge, Erstellung von Entwürfen, Nachfragen und so weiter, die gesagt hat, sie bis Ende 22 habe ich fast alle aufgeschriebenen Überstunden abgebaut, plus jetzt aktuell habe ich mich endlich getraut, in die Altersteilzeit zu gehen. Ich arbeite nur noch 4-mal die Woche. Ja? Also Notar, der Arbeitgeber von ihr, macht ihr keinen Stress, weil er sagt, nö, das passt noch, du kannst in Alters. Woher kommt das? Ganz einfach, weil einfach nicht mehr so viele Transaktionen stattfinden auf dem Markt. Genau, weil die sich in einer spannenden auch, also wirklich spannenden Findungsphase befinden. Ich spüre aber, und das ist ja, jetzt komme ich auf deine Frage zurück, wie sehe ich es jetzt aktuell? Ich merke, dass diese Findungsphase jetzt langsam sich dem Ende nähert. Also man versteht sich langsam wieder. Ich glaube nicht, dass jetzt diese Sachbearbeiter im Notariat wieder in die 5-Tage-Woche übergeht, sondern dass man vielleicht eine neue einstellt, weil die möchte jetzt wirklich langsam in den Ruhestand gehen. Aber für sie jetzt toll, dass sie jetzt so übergehen kann. Für uns auch toll, weil wir halt einfach diese feststellen, dass die Leute wieder zueinander finden, wo wir auch behilflich sind. Aber die ist noch nicht zu Ende. Die ist noch nicht zu Ende. Wir sind weit noch nicht da, wo wir Ende 21 oder Anfang 22 waren.
Frage ist natürlich, ob wir jemals da wieder zurückkommen, aber vielleicht zuerst Mirkus Perspektive.
Nicht alle Antworten auf einmal.
Ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild. Das ist nicht, was die Leute erstmal sehen, sind die Angebotspreise, was so auf den Portalen ist. Und da hat sich relativ wenig bewegt letztes Jahr, Mitte des Jahres, Ende des Jahres. Man hat gesehen, es kommen mehr Objekte dazu, es werden mehr angeboten. Das, was früher so, ich sag mal, jemand, der mehrfach gekauft hat, im Grunde genommen direkt angeboten bekommen hat von seinem Makler oder von seiner Bank, war plötzlich auf Portalen, weil viele sich zurückgehalten haben beim Kauf, weil sie es sich vielleicht auch nicht mehr leisten konnten mit den höheren Zinsen. Das heißt, die Käufer hat es natürlich viel schneller eingeholt, diese steigenden Zinsen. Diese Woche hole ich mir ein Angebot von der Bank. 2 Wochen später bin ich noch nicht beim Notar und die Bank schreibt schon, das Angebot von vor 2 Wochen müssen wir nachkorrigieren. 0,1, 0,2 höher wieder, wie auch immer. Oder EZB-Entscheidung war dazwischen, vielleicht um ein Viertel, halbes Prozent. Und deswegen muss die Bank anpassen. Das heißt, die Käufer hat es natürlich immer viel schneller, mussten die reagieren, als ein Verkäufer, der sagt, dann lasse ich es noch mal einen Monat länger online. Es wird schon der Richtige kommen. Das war ja immer noch so der Gedanke auch, das geht nicht runter und Deutschland und gute Lage geht immer nach oben und so weiter. Plötzlich ging es dann in der Presse los, dass man mehr gelesen hat, sozusagen Neubauprojekte werden gestoppt, viele Stornierungen auch von Neubauobjekten, weil eben die Käufer sich es nicht leisten können. Die haben vielleicht 2020 oder 2021 sich ein Angebot geholt, was kostet mich die Immobilie, dann kaufe ich das Neubauprojekt, das nächstes Jahr da gebaut wird. Und jetzt sind wir dann in 22 und dann heißt es plötzlich 2% mehr Zins. Das ist eine enorme Belastung, wenn man vorher kalkuliert hat mit 0,7, 0,9 oder irgendwelchen Beträgen unter 1. Und jetzt plötzlich bei 3, oder jetzt in der Zwischenzeit wahrscheinlich eher sogar die normale junge Familie wahrscheinlich eher bei 4, wegen der Bonität, rechnen muss. Allein der Zins, dann kommt die Tilgung noch oben drauf. Dann kann man sich's oft nicht mehr leisten. Und deswegen kommt da so eine Annäherung jetzt, weil eben, wie gesagt, die Presse ist da. Man sieht dann, man hört dann auch beim Notar, wurde eben nicht immer zu den Angebotspreisen beurkundet oder teilweise war es ja früher so, dass wir sogar gesagt haben, wir haben beurkundet über den Preis, den wir angeboten haben. Das heißt, da kommt jetzt sozusagen ja, so eine Realität an bei den Eigentümern, dass die sagen, jetzt habe ich auch vom Nachbar gehört, der hat am Preis nachgegeben oder wer auch immer in der Nähe verkauft hat oder Bekannte. Jetzt ist nicht mehr so, dass die Geschichten nur noch sind, aber der hat für 10% mehr verkauft oder der hat einen höheren Preis bekommen, sondern man hört auch, ja, Freunde von uns haben da auch zum Schluss nochmal nachgeben müssen und so weiter. Deswegen, ich glaube auch, das nähert sich mehr an. Wir sehen wieder etwas mehr Verkäufe als jetzt gerade im zweiten Halbjahr letztes Jahr. Aber ich glaube, das noch kein Boom jetzt wieder zu sehen oder irgendwie große Preissteigerungen auch schon zu erwarten oder ähnliches. Also das wird alles noch...
Für 2023 erwarte ich auch keine Preissteigerungen.
Ich auch nicht. Das dauert jetzt erstmal so an, dass die sich nähern, wie gesagt, wie auch immer. Das kann jetzt wieder der nächste Zinsschritt, der im März ja erwartet wird, wahrscheinlich nochmal mit einem 0,5% bei der EZB. Der wird sich diesmal wahrscheinlich sogar wieder ein bisschen mehr durchschlagen, auch auf die Finanzierungszinsen, weil die haben jetzt relativ nachgegeben. Du hast auch gerade gesagt, du hast einen Kunde gehabt, der eine super Bonität hat und ist natürlich, wenn der dann 3,7 oder sowas in die Richtung bekommt und die Bank selber ja auch bei der EZB mit 3% das Geld sozusagen leiht, wenn der Zinsschritt nochmal ein 0,5% ist, dann können die auch für 3,7, selbst jemand mit guter Bonität nicht mehr das Geld geben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich den Schritt über 4% wieder sehen bei der Finanzierung und das wird sich auch in den Preisen nochmal niederschlagen.
Jetzt seid ihr natürlich schon direkt schon in der Prognose des gesamten Jahres oder für das Jahr. Lasst uns doch direkt in den Punkt rüberschreiben. Ich schmeiße auch quasi zwei Sachen noch mit ein in die Diskussion, die ich im Internet gefunden habe. Und zwar zum einen das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die DIW. Die geht davon aus, dass 2023 ein Rückgang von den Immobilienpreisen von bis zu 10% erwartet wird. Wohingegen die DZ-Bank im Endeffekt jetzt nicht ganz mit 10%, aber quasi mit circa 4-6% ausgeht. Also da sind zwei große institutionelle oder jetzt Institute in dem Fall, die davon ausgehen, dass in diesem Jahr die Preise definitiv nochmal ein Stückchen fallen. Gleichzeitig haben wir aber auch, und das ist jetzt eher im Plus, wie man es jetzt definiert, im Plus zu vermerken, Wohnungen bleiben weiterhin knapp oder Wohnraum bleibt weiterhin knapp. Du hast es jetzt schon gerade angesprochen, Neubauten sind teilweise gestoppt, stagnieren, Mieten steigen extrem. mit den drei Punkten jetzt vielleicht in eure Prognose für das gesamte Jahr, wie auch immer, starten möchte?
Da kann man natürlich jetzt schon sehr lange darüber sprechen, philosophieren oder in die Zukunft gucken. Ich würde es mal versuchen aufzuteilen. Ja, das Thema Mieten, warum steigen die Mieten? Die steigen natürlich auch deswegen, weil viele mögliche Käufer oder die kaufen wollten, jetzt nicht können, weil die Zinsen so gestiegen sind, einfach in den Mietmarkt drängen. Ja. Dadurch steigt natürlich die Nachfrage nach Mietwohnungen. Deswegen können Vermieter natürlich auch höhere Mieten verlangen. Ja. Mit einem Grund. Es gibt noch andere Gründe. Dann würde ich es nochmal aufteilen zwischen Neubauten. Ja, da hast du ja, du Mirko, auch natürlich auch gesagt, ja, Bauträger, Projektentwickler etc. haben massive Probleme. Man kann es ja überall lesen, ja, dass viele, Vonovia hat jetzt das komplett gestoppt für 2023, Riesenunternehmen. Ja. Das ist schon ein Zeichen in dem Markt. Und warum machen die das? Ja, es gibt wahrscheinlich sehr gute betriebswirtschaftliche Gründe dafür, ja, denke ich mal. Das heißt aber, also ich interpretiere das aber so, dass Neubauten nicht günstiger werden. So Neubauten, meiner Meinung nach, werden viel, viel weniger, weil einfach nicht gebaut wird. Beziehungsweise viele, die angefangen zu bauen, können es vielleicht nicht fertigstellen, gehen in die Insolvenz und so weiter. Ich denke, aufgrund der Lage, dass Neubauten viel weniger werden, es wird Neubauten geben, aber weil es wenige fertiggestellte Neubauten gibt, also das Angebot ziemlich wenig ist, wird es immer noch die Leute geben, die bereit sind, einen hohen Preis dafür zu bezahlen, weil sie genau die Immobilie in der Lage Neubau haben möchten. Also Angebot klein, Nachfrage auch zwar klein, weil nicht mehr so wie früher, aber früher gab es ja richtig, da hat man richtig neu gebaut und die Nachfrage war auch da. Aber ich glaube, dass man immer noch eine Zielgruppe hat, die einfach das Geld dafür hat, vielleicht sogar Cash, diese Neubauten zu dem Wunschpreis zu kaufen. Deswegen glaube ich, dass im Bereich Neubau die Preisrückgänge nicht so stark sein werden. Ja? Vielleicht sogar gar nicht. Ja? Vielleicht, mal gucken. Weil, wie gesagt, wenig Angebot. Bei Bestandsimmobilien, ja, da hast du ja jetzt auch Zahlen in den Raum geworfen. Die einen sagen 4-6%, die anderen sagen vielleicht 10%. Wir sind ja sehr, sehr nah an der Praxis. Prognose ist immer so, wie wird es am Ende dieses oder im Laufe dieses Jahres auch sein? Ich würde sagen, es ist jetzt schon bei -10%. Ja, wie kann man das beobachten? Ne? Brauche ich nur Immobilien-Scout zum Beispiel aufmachen und mir die Objekte angucken? Ne? Wenn ich früher angegeben habe, München oder Hamburg Stadtteil, dann kamen da 3 Treffer. Jetzt kommen da 13 Treffer. Oder 20 Treffer. Ja, und wenn man sich dann diese Objekte auch noch anguckt, da sind dann Bilder vom letzten Sommer. Oder Frühlingsbilder. Ja, da merkt man einfach, dass die Immobilien schon eine gewisse Zeit auch auf dem Markt sind. Ja, auch vor kurzem gelesen, eine Umfrage bei Immobilienmaklern, vom IVD, glaube ich, war das. Ja, wie lange braucht ihr denn, bis ihr die Immobilien vermittelt? Mindestens doppelt so lange wie vorher. Also, ja, wie vermittelt man denn die? Also durch Daumen drücken und wird das ja nicht funktionieren, nur durch Preisreduzierung in den meisten Fällen. Und ich würde sagen, die Realität ist einfach so, dass jetzt schon bei -10% ist, auch ist in gewissen Lagen, nicht überall, ja, aber bei 4% würde ich es nicht sehen. Und das ist meine Prognose auch ein Stück weit auch fürs Jahr 2023, dass es bei -10% vielleicht sogar in Richtung 15% geht. Das hat aber nichts mit meiner Meinung zu tun, die ich langfristig vertrete. Also langfristig meine ich, dass Immobilienpreise nicht im Jahr Ende 2023, auch nicht im Jahr 2024. Glaube ich nicht, dass die Preise wieder steigen werden, aber in einem 5-Jahres-Zeitraum, in einem 10-Jahres-Zeitraum, in einem 15-20-Jahres-Zeitraum bin ich mir 1000%ig sicher, dass jeder, der jetzt einkauft und der in den nächsten Monat einkauft oder in 6 Monaten einkauft, da also in der richtigen Lage natürlich, nicht irgendwo, also in der vernünftigen Lage Immobilien kauft, das war aber auch in 2021 schon, da muss man auch in vernünftigen Lagen kaufen, kein Geld verlieren wird, sondern ganz im Gegenteil. Da mit Sicherheit eine vernünftige, gute Rendite und erwirtschaften wird. Ja, weil es Thema Wohnraumknappheit. Ne? Also wir haben gerade über Neubauten gesprochen. Ja, keine Neubauten. Wo sollen die Menschen leben? Ja, wir hatten mehrere Jahre die Pandemie. Jeder ist irgendwie ins Homeoffice gegangen. Die Studenten waren nicht mehr in den Unis. Ja, die sind rausgezogen zu den Eltern, die vielleicht auf dem Land gelebt haben. Vorher waren sie in der Stadt. Ja, die kommen jetzt alle zurück. Pandemie ist vorbei, ja, in Anführungsstrichen. Oder ist kein Problem mehr. Ja, die brauchen alle Raum zum Wohnen. Und da, wenn man da eins und eins zusammenzählen kann, die Nachfrage ist immer da. Es ist ein Gut da, was sehr knapp ist. Ja, also erstes Semester Volkswirtschaftslehre, ja, dann muss halt irgendwann auch der Preis steigen. Nicht sofort, aber zumindest mittel- und langfristig. Deswegen glaube ich, das ist jetzt eine sehr lange Ausführung von mir, aber ich höre jetzt auch gleich auf. Und das ist jetzt auch glatt zu beobachten, dass sich so die Kapitalanleger oder die Käufer von Immobilien so in so ein Lager aufgeteilt. Das ist so 30, 33, also ein Drittel, die machen gerade gar nichts. Die sind immer noch so wie in Mitte 2022, Ende 2, so in Schockstarre und sagen, oder nicht vielleicht nicht, aber starre, vielleicht nicht Schock, aber starre, sondern jetzt schauen wir mal, was passiert. Wir warten noch auf den richtigen Zeitpunkt. Die gab es aber auch schon in 2019, 20, da gab es auch Leute, die gesagt haben, wir warten noch auf den richtigen Zeitpunkt. Die warten jetzt auch immer. Das sind so 33%, die noch darauf spekulieren, dass es vielleicht noch weiter nach unten geht und so weiter. Dann gibt es wieder noch ein Drittel, das sind so die Schnäppchenjäger, ja, da kommen dann, die sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, um möglichst günstig zu kaufen. Jetzt kann ich unverschämte Angebote abgeben. Da gibt es ein Angebot für 500.000, dann schießen die ein Angebot raus. Ich bin bereit, 250.000 zu bezahlen. Und man sagt, ja gut, vergiss es bitte. Ja, also wenn du so ein Angebot entdeckst, bitte sag allen anderen auch Bescheid. Ja, das sind so die bezahlten als Schnäppchenjäger. Also die kaufen aber wirklich nur die Superschnäppchen. Und dann gibt es ein Drittel der Käufer, Kapitalanleger, die sind jetzt schon wieder richtig aktiv. Ja, die sagen, hey, ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kaufen. Ich sehe auch eher so die Mittel-Langfrist-Perspektive, jetzt kaufe ich günstiger ein oder nutze das Momentum, ja, ein paar Prozentpunkte günstiger einkaufen zu können. Ich sehe auch, dass es Verkäufer auch gibt, die sagen, hey, es wäre sogar fair, ein bisschen entgegenzukommen. Und die nutzen das jetzt einfach, die Zeit sagen, ich kaufe ein, weil ich es, wie gesagt, mittel-langfristig sehe. Und die sind jetzt richtig aktiv. Die gucken, die schicken Anfragen, mit denen kann man telefonieren, mit denen kann man reden. Die kommen zu Besichtigungen, die verhandeln auch, was ja auch vollkommen okay ist. Ja? Aber das ist so ein Drittel, würde ich sagen.
Ja. Du hast jetzt gesagt, dass die Preise ja bis jetzt ja quasi schon so 10% runter sind oder so. Also tatsächlich, ich glaube, es ist sogar wesentlich mehr, müssen wir jetzt nochmal nachschauen, aber ich glaube, es ist irgendwo zwischen 10-20% in ganz Deutschland. Ich glaube, gerade was die beiden Institute, die ich vorhin vorgelesen habe, gemeint haben, ist, dass quasi auf diesen Preis nochmal 10% beziehungsweise nochmal 4-6% quasi draufkommen. Tatsächlich hört sich das ja auf den ersten Blick ja super, super, super viel an. Ne? Aber mal Realität, ne? 10 Jahre lang hatten wir quasi eine Rallye, 10 Jahre lang sind die Preise nach oben gegangen. Wenn man diese 20% jetzt mal nimmt von Anfang des letzten Jahres, 2022, Januar bis heute, gehen wir jetzt einfach mal pauschal, sagen wir es sind 20%, sind es ja eigentlich immer noch die Preise, die wir 2020 hatten. Also rückblickend ist es gar nicht so ein Riesenverlust, wenn man sich erstmal die Summe oder beziehungsweise auch da die Langzeitperspektive anschaut. Wir sind wieder da, wo wir 2020 ungefähr waren.
Ja, das ist gut. Also wenn ich 2010, 2011 eine Immobilie gekauft habe und jetzt quasi im Wert, die sich verdoppelt hat, jetzt nochmal 10-20%, also bin ich immer noch ziemlich im Plus. Ja. Also diejenigen, die jetzt verkaufen und vielleicht einen 10% Nachlass geben müssen, 15% Nachlass geben müssen, die haben immer noch genügend, ist auch immer sehr relativ, aber viel Geld mit der Immobilie verdient. Ja, also mit Minus gehen da die wenigsten raus. Außer man hat jetzt natürlich im Dezember 21 gekauft und heult jetzt seit Mai 22. Das ist jetzt, aber also ich hatte so einen tatsächlich noch nie, jemand, der gekauft hat und 3 Monate später wieder verkaufen möchte. Das sind meistens eher sehr langfristige Sachen. Vor allem ja in dem Bereich, wir reden jetzt über den allgemeinen Immobilienmarkt, ja, unser spezieller Immobilienmarkt, würde ich jetzt mal bezeichnen, der Verrentungsimmobilien ist ja nochmal sehr speziell. Ja, da reden wir ja sehr selten über den klassischen Finanzierer, sondern es sind eher die Leute, die Liquidität haben, die Cashkäufer, und das ist jetzt der Zeitpunkt, ja, da die kaufen jetzt, ja, die, wo jetzt liquide sind, die Geld haben, die kaufen jetzt ein, ja, das für die macht das super viel Sinn, das jetzt zu machen.
Sollten sie auch,
ja, ja. Also machen die auch, also die können alle rechnen, ja, man, Leute, die viel Geld haben, die jetzt liquiditätsstark sind, ist meistens auch intelligente, schlaue, die ein paar Sachen richtig gemacht im Leben, ja, die nutzen das jetzt aus, ja. Früher gab es keinen Verhandlungsspielraum bei Käufen, Kauf von Immobilien, Mit den Verkäufern konnte man fast nicht verhandeln, nur vielleicht in eine Richtung, sondern nach oben. Ja. Und da hat man gekauft. Ja, warum sollte man denn jetzt nicht kaufen, gerade wo jetzt Verhandlungsspielraum ist? Ja, wenn ich 2021 eine Immobilie gekauft habe, wo ich null verhandelt habe, dann kaufe ich doch jetzt auch eine Immobilie, wo der Verkäufer schon bereit ist, zu sagen, hey, weißt du was, ich komme dir 5%, 10%, wie viel auch entgegen, ja. Wenn es schnell geht, lass uns zum Notar gehen, lass uns einen fairen Deal gemeinsam machen, wo jeder, wo es eine Win-Win-Situation für alle sind, die nutzen das tatsächlich aus. Weil, warum? Weil die A sehen, es ist ein bisschen nach unten gegangen, B, Verhandlungsspielraum immer noch da ist, und C, die natürlich nicht massiv Schmerzen haben wegen irgendwelchen Zinsen.
Nee, wir haben ja gesagt, wir sind im speziellen Markt mit der Verrentung. Das heißt wirklich Leute, die auch oft eben mit Eigenkapital kaufen. Da ist das Thema jetzt, ob der Zins bei 3 oder 5% ist, kommt denen eher entgegen, weil wir natürlich dann bei Nießbrauchberechnungen, Wohnrechtberechnungen höhere zukünftige Zinsen abziehen sozusagen. Das heißt, wir kommen heute auf günstigere Einkaufspreise. Das heißt, für die macht es Sinn, jetzt zu kaufen oder die nächsten Monate zu kaufen, weil die Einkaufspreise jetzt günstiger sind als noch vor einem Jahr oder zwei Jahren. Deswegen, da ist es im Grunde genommen anders als jetzt auf dem freien Markt, wie gesagt, wo halt immer mit der Finanzierung dagegen gerechnet wird und die Leute haben halt einfach nur einen bestimmten Betrag, den sie sich monatlich leisten können. Also entweder, wenn ich selber kaufe für mich, zum selber einziehen, dann habe ich ja vielleicht monatlich meine 1.000 Euro oder monatlich meine 2.000 Euro, wie auch immer. Wenn natürlich von den 2.000 Euro bei 4-5% Zins schon 3/4 im Grunde der Zins ausmacht und meine Tilgung kaum mehr leisten kann, dann wird es halt so sein, dass ich bestimmte Preise nicht mehr zahlen kann. Das Gleiche ist bei der Vermietung. Wenn ich Rückanmietung habe, dann rechne ich ja in der Regel auch so, dass ich sage, die Miete sollte so einigermaßen meine Belastung bei der Bank decken, aus der Kaltmiete. Und das ist natürlich dann jetzt auch oft nicht mehr der Fall im Moment, weil die Mieten natürlich, sagen wir, die ziehen an, aber die ziehen ja nicht an von einem Tag oder von einem Jahr aufs andere. Dazu habe ich ja zu viele rechtliche Vorschriften in Deutschland. Ich kann jetzt nicht sagen, ich erhöhe jetzt meine Miete auch um 50%, weil meine Bankbelastung 50% höher ist. Bräuchte ich aber. Also ich bräuchte das im Grunde genommen, wenn ich jetzt sage, ich habe momentan eine Immobilie für 10 Euro vermietet den Quadratmeter und habe bisher so zum 30-fachen oder mehr eingekauft, also über so ein 3% da mir eingekauft, dann war das so 3.000 Euro den Quadratmeter, dann ist das okay. Und wenn die Miete jetzt auf 15 Euro steigen würde und ich kaufe jetzt in Zukunft nur zum 20-fachen ein, weil ich 5% brauche, bin ich wieder bei 3.000 Euro sozusagen den Quadratmeter. Würde wunderbar passen, aber ich kann von 10 auf 15 Euro, das dauert eine Zeit, bis ich in Deutschland so die Miete anpassen kann. Wenn ich mal 10% erhöhen kann, dann bin ich eben bei von 10 Euro nachher nur auf 11 Euro. Und jetzt, bis ich bei 15 ankomme, dauert ein paar Jährchen. Deswegen sehe ich auch in 23, 24, da hast du ja auch schon gesagt, keinen sofortigen Anstieg wieder oder irgendwie. Ob das jetzt nachher ein Rückgang ist von 6%, 8 oder 10, das sind so pauschale Aussagen auf Deutschland auch gesehen. Wird es wahrscheinlich sein, im Durchschnitt 10%. Trotzdem wird es Lagen geben, die sogar stabil bleiben. Oder du hast gesagt, der Neubau bleibt vielleicht stabil. Dafür wird es andere Lagen oder eben sanierungsbedürftige Häuser oder solche Dinge geben, die auch mal 20 oder 30% sich korrigieren werden, so vom letzten Jahr, erstes Quartal bis jetzt schon wahrscheinlich über 10% runtergegangen sind und jetzt nochmal über 10% in den nächsten 12 Monaten runtergehen. Und daher kommt vielleicht so ein Durchschnitt von 8 oder 10 oder wie auch immer zustande. Das ist sehr pauschal zu sehen, weil du hast viele verschiedene Baujahre. Wir haben, glaube ich, einen anderen Podcast gedreht über Energiewerte und so weiter, was das für einen Einfluss haben wird. Da spielen so viele Faktoren mit rein. Deswegen pauschal
würde ich jetzt auch aus dem Gefühl pauschal her, kann man schon sagen, dass ein schlechter Energiekennwert sich jetzt nicht positiv auf den Kaufpreis auswirkt.
Ja, definitiv nicht. Also ich glaube, es macht hier definitiv Sinn, dass wir das ganze Thema, den Podcast hier auch nochmal kurz einblenden, um sich da die Details anzuschauen, weil es ja quasi, wir sprechen ja jetzt hier von einem allgemeinen Immobilienmarkt und den Preisen. Jetzt sprechen wir gerade auch über das Thema Energieeffizienzklassen, die dann quasi ja nochmal einen Hebel in den meisten Fällen dann wahrscheinlich eher in die Reduzierung des Preises. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wenn man die Prognose 2023 wagt, dann muss dieses Energiewert, Energieklassen definitiv auch auf die Agenda oder auf den Tisch kommen, weil das ist auch ein riesiger Hebel in die eine oder andere Richtung.
Ja, also die Käufer schauen genauer hin. Ja, früher war es so, dass man eher, wie sagt man, Zins- oder Kapitalmarkt orientiert war. Ja, günstiger Zins, es lohnt sich alles zu kaufen. Jetzt rechnet man halt schon genauer nach, ne? Vor allem, wenn man finanzieren muss. Ja, dann ist jetzt eher so, nicht Zins- oder Kapitalmarkt, sondern eher nutzerorientiert. Ja, sagt, hey, was zahle ich, was bringt es, kann ich es vermieten, kann ich es nicht vermieten, zu welchem Preis kann ich, und man rechnet das schon genauer, ne? Und muss natürlich auch, weil man am Ende des Tages nicht draufzahlen möchte, und dementsprechend fällt dann auch natürlich die Preisverhandlung auch aus.
Wir haben jetzt sehr viel über die Kapitalanleger und die Käufer dieser Immobilien quasi gesprochen. Vielleicht auch nochmal zurück quasi zu den Verkäufern dieser Immobilien. Da stellt man sich jetzt natürlich dann die Frage, was mache ich? Was mache ich dieses Jahr? Warte ich auf 2024? Strahlt die Sonne da heller? Kann ich mir das überhaupt erlauben, bis dahin zu warten? Oder geht man davon aus, ich verkaufe gar nicht? Da würde ich quasi auch gleich als Gegenargument quasi dann reinpacken, was ist, wenn dann wirklich quasi wir in Europa sagen, es gibt massive staatliche Regulierungen, die man dann eben durchführen muss am Haus, Wärmedämmungen, Heizungen erneuern etc. etc. Wenn das Geld da quasi dann heute schon knapp wird, wird es dann später quasi, glaube ich, sogar noch mehr Druck sein, wenn man dann quasi auch gezwungen ist, die Immobilie zu verkaufen, im Gegensatz zu heute, wo man ja vielleicht noch so ein bisschen die Wahl hat. Wie seht ihr das ganze Thema? Also was ist euer Rat oder was ist eure Meinung aus den Gesprächen mit den Verkäufern, die speziell dieses Jahr jetzt angefragt haben? Spürt ihr da, dass die Nachfrage eher steigt oder sinkt? Oder was wäre euer Rat an diese Personen, wenn es darum geht, sich zu entscheiden, dieses Jahr das Thema Immobilienverrentung irgendwie anzugehen?
Ich bin froh, dass du es spezialisiert hast, sozusagen für unsere Kunden in der Immobilienverrentung, weil sonst ist das ein sehr weiter Markt. Wer ist der Verkäufer? Ist es eine große Gesellschaft mit hunderten von Wohnungen? Ist es ein Kapitalanleger, der mehrere Objekte vermietet hat und jetzt eben sagt, okay, bei dem Preisrückgang mache ich überhaupt nicht mit. Dann, wenn die Mieten steigen, habe ich ja sogar eine bessere Rendite. Also bleibe ich sozusagen Bestand, werde ich zum Bestandshalter, eben nicht mehr Fix und Flip oder wie auch immer solche Geschichten, sondern es wird eben mehr gekauft zum Behalten. Aber für unsere Kunden jetzt sage ich immer, die sind ja in einem Alter, wie gesagt, eher 70 plus oder 80 plus sogar. Das sollte man die Entscheidung jetzt nicht so abhängig machen von dem Markt oder ob ich jetzt 10% weniger bekomme, was wir gerade gesagt haben, pauschal, weil erstens hat man diese Preissteigerungen gehabt. Wenn die Leute selber manchmal sagen, Herr Maurer, das Haus haben wir gekauft für 200.000, 300.000, was auch immer, D-Mark in den 60er oder 70er Jahren oder sowas, und heute kriegen wir 1 Million Euro oder heute kriegen wir 800.000 Euro oder was auch immer für ein Haus. Das sind solche Unterschiede sowieso, also auch wenn die hohe Zinsen bezahlt haben, hat sich das Investment an sich sowieso verdoppelt oder mehr. Und da macht diese 10% Korrektur auch nichts aus. Da geht es ja eher darum, was möchte ich mir noch gönnen, wie fit bin ich heute noch, möchte ich noch eine bestimmte Reise machen, brauchen wir vielleicht woanders eben energetisch gedacht, sage ich mal, brauche ich die neue Heizung in dem Haus, muss sowieso was gemacht werden und ich brauche jetzt Geld. Möchte ich mir ein neues Auto gönnen und reisen? Gibt es ja auch welche. Möchte ich heute schon meinen Kindern helfen? Die ganzen Gründe, die wir so haben für die Verrentung, die haben sich ja nicht geändert, nur weil der Preis vielleicht 10% schwankt oder weil irgendwo der Zinsmarkt sich letztes Jahr geändert hat. Die Motive bleiben die gleichen, warum jemand verrenten möchte. Er möchte eine Lösung finden für seinen Lebensabschnitt sozusagen dann eben. Und wie gesagt, an den Rahmenbedingungen hat sich ja nichts geändert. Ich möchte mir noch was gönnen. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet. Ich habe vielleicht 40 Jahre die Immobilie abbezahlt. Jetzt bin ich endlich in Rente. Jetzt sind die Kinder aus dem Haus. Jetzt möchte ich mir noch mal was gönnen. Und ob ich das jetzt mit 90% des Wertes von letztem Jahr mache oder mit dem 100% Wert letztes Jahr, also das ändert in dem Sinn nichts an dem, dass ich mir noch einen schönen Lebensabend gönnen kann.
Lohnt es sich in dem Alter noch zu warten auf die Sachen, die ich mir eigentlich noch erfüllen möchte? Für die Sachen, die ich noch unternehmen möchte? Für die Sachen, die ich noch machen möchte? Lohnt sich das? Lohnt sich das da auf vielleicht Sachen zu verzichten, die ich mit der Enkeltochter, mit dem Enkelsohn, mit den Kindern generell, mit dem Helfen, Unterstützen? Lohnt es sich da zu warten? Ich sag nein. Auf gar keinen Fall. Die paar Euro in Anführungsstrichen, die ich dann viel, und das ist ja sogar nur vielleicht, nehme ich nicht mal sicher. Ja, also ich kann ja sagen, dass ich warte ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und es wird sogar noch weniger oder es bleibt gleich wenig. Und das habe ich mit Lebenszeit bezahlt. Ich habe darüber schon mal länger gesprochen, ja. Aber da hat sich nichts verändert, ne? Also ich würde da ganz, ganz, ganz klar sagen, eher seine eigenen Ziele im Auge behalten. Was möchte ich? Warum möchte ich es überhaupt? Und dann würde ich es, wie ich es persönlich auch immer bis jetzt in meinem Leben gemacht habe, dann wirklich auch durchziehen und dann auch machen. Das gilt aber auch genauso auch für Käufer. Ne? Wenn ich jetzt kaufen möchte, wenn ich den Zeitpunkt sehe, dann auch nicht warten, dass es noch weniger wird, weil vielleicht wird es nicht weniger und vielleicht wird es ein bisschen weniger, aber lohnt sich das, die Zeit abzuwarten? Oder hake ich das in meinem Kopf ab und konzentriere mich sogar auf andere Sachen noch? Deswegen den Zeitpunkt nutzen, ob Verkäufer oder auch Käufer, ja, und machen. Dann sofort machen, nicht abwarten. Abwarten hat sich bis jetzt mit den Käufern oder auch Verkäufern, die ich bis jetzt gesprochen habe, fast für keinen ausbezahlt.
Ich fand auch immer interessant, dass die letzten 8 oder 10 Jahre sind ja die Preise nur gestiegen und jeder hat gesagt, es geht immer so weiter. Jetzt fallen die Preise vielleicht mal ein bisschen seit einem Jahr und jeder meint, es müsste 23 schon zu Ende gehen. Was ist, wenn es 10 Jahre jetzt fällt? Weiß keiner. Also ich würde jetzt mit 70, 80 nicht mehr abwarten. Wie gesagt, wenn ich jetzt 30, 40 bin und habe meine Immobilie, wie gesagt, vermietet, die Miete wird wahrscheinlich nicht fallen, wird eher sogar vielleicht steigen, da haben wir gerade drüber gesprochen, dann halte ich die 10 Jahre länger oder halte sie vielleicht auch 20 Jahre länger. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel als mit 70, 80, weil das Lebensende, das ist halt irgendwo schon vorgegeben. Wir rechnen mit der statistischen Lebenserwartung. Viele, die gesund gelebt haben und die ein Eigenheim haben und so, überleben das vielleicht auch 10 Jahre darüber, aber es hat ein Ende sozusagen. Und deswegen, da würde ich jetzt nicht drauf setzen, dass wir 23 oder 24 schon am Ende sind und auch die Preise auch sofort wieder über das Niveau vom letzten oder vorletzten Jahr da kommen. Deswegen die Entscheidung, wenn jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um meinen Wunsch zu erfüllen, für was ich es brauche, für mehr Rente im Monat einfach oder für noch was gönnen, dann würde ich sagen, mach's jetzt.
Jetzt könnte man uns natürlich ankreiden, ja klar, sagt ihr das. Ihr arbeitet ja auch in dem Milieu, das sind ja genau Kunden.
Ich meine es auch tatsächlich aber so.
Das ist ja auch ganz
wichtig. Ich meine es tatsächlich so, ja. Also ich sage das nicht nur so. Ich meine, ich mache es jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Will es auch noch ein paar Jahre machen, ja. Und die Basis von allem ist einfach Authentizität und Ehrlichkeit, ne? Und das kann ich definitiv für uns behaupten, dass wir so auch immer gearbeitet haben und auch arbeiten werden. Und das, was wir sagen, auch wirklich so meinen. Und wirklich, wirklich, ich meine es auch wirklich so. Wenn das jemand machen möchte, wenn er sich Wünsche, Träume erfüllen möchte, eine Immobilie hat, eine Immobilienverrentung in Frage kommt, dann machen. Ja, ins Gespräch gehen, ausrechnen lassen, beraten lassen. Habe ich auch schon mal gesagt, nicht nur mit einem Anbieter oder einem Käufer oder einem Produktanbieter sprechen, sondern idealerweise mit jemandem, der alles kann. Ja, und dann, wenn es passt, dann auch wirklich durchziehen.
Wir hatten ja jetzt alleine in der kurzen Zeit schon die Erfahrung, dass wir, glaube ich, letztes Jahr Juni, Juli dann reagiert und haben gesagt, die Zinsen sind gestiegen, die Käufer sind nicht mehr bereit, den Preis zu zahlen. Wir haben im Grunde genommen deutschlandweit Handelsvertreter und Mitarbeiter unterwegs, die haben wir alle losgeschickt zum Nachverhandeln, haben gesagt, sagt den Leuten lieber jetzt 5 oder 10% nachgeben und wir kriegen das Objekt verkauft, bevor es vielleicht in einem halben, dreiviertel Jahr noch weniger sein wird. Mhm. Ich sage mal, die Hälfte hat mitgemacht und die haben auch die meisten davon zum Notar gebracht und die andere Hälfte hat so gesagt, nee, das geht nicht weiter runter. Wir warten, wir lassen den hohen Preis. Jetzt müssen wir dann eben über 10% teilweise nachkorrigieren, um es noch verkauft zu bekommen. Das heißt, sie haben am Ende jetzt schon in der kurzen Zeit mehr verloren, weil sie nicht gleich einfach zu dem Zeitpunkt, wo sie eigentlich verkaufen wollten, vielleicht die 5% nachgegeben haben. Jetzt verlieren sie vielleicht 10 und mehr.
Hätte Fahrradkette.
Deswegen meine ich, und das kann natürlich auf 1-2 Jahre sogar, gerade eben haben wir drüber gesprochen, wieder 10% sind so die Prognosen fallen erstmal. Deswegen wie gesagt, würde ich die Entscheidung nicht rauszögern. Nicht, weil wir jetzt Geschäft machen wollen, sondern wirklich, weil die Sorge ist eher größer, dass es noch weiter erst nochmal fällt, bevor es wieder zurückkommt. Wie gesagt, langfristig auf 10 Jahre oder was auch immer, sehe ich schon, dass Preise wieder zurückkommen werden. Wie gesagt, einfach aus einem anderen Verhältnis. Dann haben wir höhere Mietpreise, dadurch haben wir wieder andere Faktoren. Das heißt, für Kapitalanleger wird es dann auch wieder interessant. Aber wie gesagt, ob die Phase 2 Jahre ist oder 10 Jahre, kann keiner sagen. Aber ich finde es halt immer spannend, wenn Leute so sagen, wenn Preise steigen, dann glaubt keiner dran, dass die mal stoppen. Und wenn sie fallen, meint jeder sofort, das geht nicht mehr viel weiter runter. Es kann auch viel weiter runtergehen.
Ja, absolut.
Ich habe jetzt mehrere, auch in letzter Zeit Podcasts zu dem Thema angeschaut. Ich sage mal, in der Bankenwelt und so weiter sagen ja viele Leute sollten schauen, dass sie maximal 50% verschuldet sind, weil eben die Preise noch deutlich fallen können. Wir haben gerade gesagt, in Deutschland in manchen Regionen vielleicht noch energetisch schlecht saniert, 30% und mehr. Das heißt, wenn ich die letzten 7, 8 Jahre gekauft habe und habe nur 1-2% Tilgung drin gehabt, die Leute haben ja teilweise hochfinanziert, die Anzahl der Zwangsversteigerungen steigt jetzt schon und die wird 23 auch noch weiter steigen.
Ich würde da sogar noch ein Thema on top drauf packen, was wahrscheinlich die wenigsten Leute halt einfach auf der Agenda haben. Aber das ist das, was ich vorhin auch schon so ein bisschen angerissen habe. Also diese regulatorischen Perspektive jetzt nicht nur aus Deutschland, sondern eben aus Europa heraus. Ne? Wenn man sich dann irgendwelche Klimaziele und Co. quasi vorgenommen hat. Und ich will jetzt nicht in ein politisches Thema abdriften, weil da sind wir jetzt nicht die Experten und Makroökonomen sind wir jetzt auch nicht.
Eine Meinung haben wir trotzdem.
Aber eine Meinung haben wir auf jeden Fall. Also, und, um Gottes Willen, wir sind doch alles andere als scheu, um unsere Meinung lautstark irgendwo zu sagen. Aber wenn ich mir dann wirklich überlege und man sich anschaut, was sind dann diese ganzen Klimaziele und quasi jetzt, wie gesagt, ich hab ja vorhin schon gesagt, da hatte ich in einem anderen Podcast gesagt, das müssen wir nochmal nachreichen, quasi, dass da zu einem Zeitpunkt X ja auch Europa quasi sich das Ziel gesetzt hat, alle auf einen gewissen Energieeffizienzklasse D, glaube ich, war es halt eben zu setzen. Was halt utopisch ist, weil wir fangen jetzt gar nicht darüber an zu sprechen, dass Energiekosten hochgegangen sind. Wo sind die erneuerbaren Energien? Die müssen wir quasi auch noch machen. Gleichzeitig haben wir keine, sagen wir mal, klassischen Energien, die so funktionieren, wie sie funktionieren. Und on top setzt man sich dann quasi noch das Ziel, quasi alle auf eine Energieeffizienzklasse XY zu setzen, europaweit. Wo wir sprechen ja hier über Deutschland. Ne? Also wir sprechen nicht über alle europäischen quasi Länder. Also wenn man sich das anschaut, also entweder stellt sich der Politiker irgendwann mal vor der Kamera und sagt, ah ja, Entschuldigung, hier haben wir irgendwie nicht zu Ende gedacht, wird nicht so passieren, hat nicht quasi geklappt, die Idee. Jetzt seien wir mal ehrlich, ich bin noch jung, aber ich habe noch nie einen Politiker gesehen, der so vor die Kamera getroffen ist. Das heißt, man wird sich wahrscheinlich irgendwo andere Wege und Mittel quasi überlegen, wie man die Leute in Anführungszeichen wahrscheinlich zwingt, diese Maßnahmen ja auch durchzuführen. Meine Angst als Senior, also wenn ich mich in die Lage der Senioren quasi reinsetze, hätte ich quasi noch mehr Angst zu sagen, hey, in 2 Jahren werde ich dann aufgrund von irgendwelchen regulatorischen Thematiken gezwungen zu verkaufen, dann habe ich aber nicht mehr die Möglichkeit zu handeln. Sondern ich werde wahrscheinlich im allerschlimmsten Fall
eine
sehr ungünstige Position, ja. Absolut.
Ja, wenn der Gegenüber natürlich merkt, du musst, klar, dann wieder die Situation oder es meistens so ausnutzen.
Ja, es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir hatten ja vorhin kurz angerissen, quasi auch in die Prognose für 2024 zu gehen. Da würde ich jetzt einfach eine offene Frage in den Raum werfen. Fühlt ihr euch überhaupt in der Lage für 2024 eine Prognose? Habt ihr eine Meinung, sagen wir es mal so, habt ihr eine Prognose für 2024?
Also ich bin nicht pessimistisch. Ich bin auch für 2023 nicht pessimistisch. Ich habe ja vorhin von Annäherung gesprochen. Ich glaube, dass wir uns weiter annähern werden. Ich glaube, dass sich das werden die Zinsen jetzt nochmal erhöht werden, weiß nicht wann, vielleicht April, Mai, Juni, weiß nicht. Und dann wird sich das einpendeln, daran wird man sich dann gewöhnen, schätze ich, mache ich es ja nie, ja, ich schätze einfach. Und die Annäherung wird weiter vonstatten gehen. Man wird am Investment Immobilien nicht vorbeikommen. Also in was soll man denn sonst investieren, langfristig? Was hat sich denn die letzten Jahrzehnte, nicht nur die letzten 10 Jahre, wo Rallye war, sondern die letzten Jahrzehnte ausgezahlt, welche Investments. Ich kenne keinen einzigen, und zumindest jetzt nicht in Deutschland, der in den letzten 50 Jahren, wo sein Vermögen weniger geworden ist durch Investments in Immobilien. Und wir hatten 2008, 2009, da Finanzkrise etc. ja auch eine Phase, die nicht ganz einfach war. Und wie gesagt, mittellangfristig geht dann im Thema Immobilieninvestments in Deutschland kein Weg vorbei. Die heute kaufen, auch die jungen Menschen, die heute kaufen, die es langfristig sehen, die werden damit nichts falsch machen.
Ja, für 2024 sehe ich jetzt auch nicht so große Veränderungen zu 2023. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich tatsächlich noch mal ein bisschen fallende Preise sehen. Wenn die sich im Rahmen hier 15% abspielen, auf Deutschland gesehen, wie gesagt, in manchen Standorten vielleicht gar nicht, in manchen ein bisschen mehr, dann ist das eine gesunde Entwicklung momentan. Es verändert sich vielleicht die Käuferschicht selber, wie gesagt, mehr zu Käufern, die mehr Eigenkapital einbringen können, als jetzt die letzten Jahre, wo oft bis 100% Finanzierung gemacht wurde.
Was und alles wirklich gesund war.
Das war nicht gesund, nee.
Ja,
und mit 1% reingemacht, ja, so. Und solche Dinge.
Um solche Sachen, Investitionen tätigen zu können, sollte man auch schon ein paar Euro gespart haben. Ja, aber es war ja gar nicht mehr so. Also da konnte ja jeder, der irgendwie geradeaus schauen konnte und Immobilien richtig geschrieben hat, schon zur Bank gehen und sagen, ich kaufe hier was. Und die Bank hat dann gefragt, hast du Eigenkapital? Nein, habe ich nicht. Ja, würdest du wenigstens die Maklerkosten und die Grunderwerbsteuer und was auch immer zahlen können? Nee, auch nicht. Also brauchst du hier eine 110% Finanzierung. Ja, okay. Bist du angestellt? Ja. Verdienst du 2,5 netto? Ja, okay, passt. Bitteschön. Blankoscheck, geh kaufen. Das war ja nicht gesund. Ist auch nicht gesund. So soll es auch nicht sein. Ja, und es wird gesünder werden, was nicht schlecht ist.
Andere Käufer, aber es wird nach wie vor die Käufer geben. Und gerade in unserem Modell der Verrentung habe ich ja sowieso schon sehr günstige Einkaufspreise. Und wie gesagt, wir werten das ja schon mit ein und haben auf der anderen Seite Verkäufer, für die einfach jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die auch ein bisschen immer mehr im letzten Jahr flexibel geworden sind. Wie gesagt, wenn es dann um so Verhandlungen mal 5% oder wie auch immer nochmal nach unten geht, dann ist es eben so, dass wir da mehr Leute zusammenbringen in dem Bereich. Also deswegen, ich glaube, wir werden mehr Nachfrage haben. Das merken wir natürlich schon auf der Seniorenseite, dass es mehr Objekte gibt zum Verkauf, weil einfach auch Nebenkosten steigen. Grundsätzlich haben wir Inflation im Markt. Die Leute haben höhere Lebenshaltungskosten. Dadurch wird für uns sozusagen das Thema natürlich einfach noch mehr werden. Noch mehr Leute, die verrenten möchten oder verrenten müssen, weil eben die Kosten gestiegen sind.
Okay. Vielen lieben Dank. Also ich glaube, ein ganz, ganz spannendes Thema. Tolle Einblicke, tolle Prognosen. Schwierig natürlich zu sagen, ob sie so kommen werden. Das werden wir sehen.
Ende des Jahres schauen wir uns diese Aufnahme, diesen Podcast dann nochmal an und gucken, ja, was davon wirklich eingetreten ist.
Also ich bin mir sehr sicher, dass wir im Laufe von Quartal 2 und Quartal 3 wahrscheinlich auch nochmal eine Folge mit, sagen wir mal,
Update-Prognose
vielleicht machen sollten, weil es ist ja ein unglaublich dynamisches, sagen wir mal, Thema. Vor allem ist es auch ein geopolitisches Thema, wo man ja, wir können spekulieren so viel wir wollen, wenn ja irgendwie, sagen wir mal, noch eine weitere Krise, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal Taiwan ausbricht, gut, dann werden wir sehen, was für Auswirkungen das Ganze hat, weil am Ende des Tages ist das, was wir ja hier auch vorfinden mit Preisen, Inflation, Energie und hin und her, nichts, was jetzt aus dem heiteren Himmel, also doch, es ist wortwörtlich aus dem heiteren Himmel gekommen, aber eben sehr verbunden mit einer Krise, die hier quasi in Europa stattfindet, in der Ukraine. Ansonsten wäre wahrscheinlich diese Party, von der ihr vorhin noch quasi gesprochen habt, mit ich habe eigentlich 2,5 netto und ich kaufe jetzt mir 5 Immobilien, dann wäre die wahrscheinlich noch kunterbunt weitergeflogen und wäre uns vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt
viel massiver um die Ohren
geflogen. Und vielleicht eben auch noch viel massiver um die Ohren geflogen. Absolut, richtig, richtig, richtig. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, dass wir Ihnen spannende Prognosen für den Immobilienmarkt in diesem oder auch dem nächsten Jahr geben könnten. Wenn Sie weitere Informationen zu uns finden wollen, dann finden Sie uns unter www.dgif.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie es noch nicht getan haben, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie diesem Video einen Like geben und auch unseren Kanal abonnieren.